Werbung.
Flo, es gibt großartige Neuigkeiten von deinem Sponsor, von deinem Ausrüster.
Ja, und zwar steht, wie wir alle wissen, Weihnachten vor der Tür. Und was gibt's Besseres als jemanden, der sich fürs Ultracycling oder fürs Bikepacking begeistert, mit Bikepacking-Taschen zu beschenken?
Ja, es ist vielleicht jetzt nicht die ideale Zeit, um große Touren zu fahren, aber man kann schon aufs nächste Jahr denken und die Zeit vergeht schnell, der nächste Frühling kommt bestimmt und von Cyclite gibt es jetzt eine besondere Aktion und ein besonderes Set.
Und zwar das Explorer Set besteht aus der Top Tube Bag, aus der Frame Bag und aus der kleinen Saddle Bag und es ist genau das Setup, mit dem ich das Three Peaks gefahren bin. Das geht also für Mehrtagestouren, für Rennen. Es geht aber auch für ganz gemütliche 100 Kilometer am Tag Bikepacking, Fahrradreisen.
Insgesamt hat es 12 Liter Volumen und weniger als 500 Gramm Gewicht. Also es ist für Einsteiger perfekt, aber auch für erfahrene Bikepacker. Also Flo, für Leute wie dich. Und ja, man bringt halt einfach damit sein Setup, Funktion und Gewicht aufs nächste Level.
Und dieses Set gibt's jetzt in der Black Friday Aktion mit 25% Rabatt.
Von 25. November bis 2. Dezember. Schaut sich einfach alle Infos unter dem Link www.cyclite.cc an. Natürlich findet ihr das auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Der Podcast, der heute mit einem Streamer-Setup aufgenommen wird.
Bitte Flo, erklär uns, was da los ist. Ich glaube, jetzt haben wir schon ein paar Mal erzählt, dass wir aus Terminproblemen oder Kollisionen ein bisschen umgestiegen sind auf Aufnahmen von zu Hause. Jeder sitzt bei sich im, keine Ahnung, Wohnzimmer.
Homeoffice,
genau. Und ja, du hast jetzt anscheinend ein Upgrade.
Ja, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und für 16 Euro einen Mikrofonarm installiert. Und jetzt schaut es bei mir im Homeoffice aus, als würde ich täglich 3 bis 4 Stunden auf Twitch streamen und Age of Empires spielen.
Also mir sagt das Ganze nicht viel, aber da geht es darum, oder, dass manche Menschen sehr viel Computer spielen und sie dabei selbst live streamen und dazu reden und Millionen von Leuten schauen zu, wenn wer andere Computer spielt.
Ja, wir haben es früher noch, da haben maximal 3, 4 Leute zugeschaut, wenn einer am PC Age of Empires oder Diablo gespielt hat. Da musste man physisch anwesend sein bei der Person, die einen schnell genugen Stand-PC gehabt hat.
Ja, ich kenne nur LAN-Partys, wo jeder mit seinem Stand-PC hin ist, wo man sich mit seriellen Kabeln oder mit Netzwerkkabeln zusammen verbunden hat. Aber die Zeit ist schon irgendwie vorbei. Ich bin jetzt eigentlich gespannt, gibt es auch auf Swift oder auf ähnlichen Plattformen Twitch-Streams?
Tja, gute Frage. Also, es gibt sowas wie LAN-Partys, man kann live gegeneinander fahren. Und ich bin mir nicht sicher, habe ich die Zwift WM vor ein paar Jahren live angeschaut, das wäre dann was Vergleichbares.
Aber ich glaube, am besten ist immer noch, wenn man gemeinsam Radl fährt, wenn man gemeinsam draußen Radl fährt. Auf das können wir uns sicher einigen, oder?
Oder 24 Stunden im Keller. Ja, vielleicht noch ein kurzes Update von uns. Also, ich sage einmal so, unsere Freundschaft und unsere Zusammenarbeit mit der Podcast-Werkstatt stand auf Messerschneide. Es ist heiß hergegangen hinter den Kulissen. Wir haben ein Fotoshooting gehabt und ja, wir haben super Fotos sind dabei rausgekommen, aber welches Foto dann jetzt tatsächlich verwendet wird für unser eventuelles neues Cover, ja, das hat für einiges an Emotionen gesorgt, würde ich einmal sagen.
Ja, wir haben es noch nicht hundertprozentig ausdiskutiert und wir werden nächste Episode mit einem neuen Coverfoto veröffentlichen. Der haben wir jetzt noch das alte, aber die Fotos, die jetzt noch kommen, sind echt alle ganz, ganz genial. Wir sind uns einfach nicht ganz sicher oder wir haben ziemlich lang braucht, uns auf eins zu einigen.
Ja, noch ein Streitpunkt zwischen uns. Was sind jetzt die idealen Jeans, die mit Knöpfen oder die mit Reißverschluss als Hosenstall? Und auch da waren wir uns nicht einig, aber die richtige Antwort ist natürlich, es sind die Knöpfe.
Ja, wichtig ist nur weiße Radschuhe, weiße Socken und weiße Helm. Das mit der Jeans ist überhaupt nicht wichtig. Aber ich glaube, bevor wir uns jetzt verzetteln und verblöden, oder? Wir haben heute eigentlich ein richtig gutes Thema. Es ist heute wieder richtig viel Wissen, das wir einpacken in unsere Podcast-Episode. Und ja, wir haben mit dem Stefan Barth schon eine Episode aufgenommen, beziehungsweise es war sogar eine Doppelsession. Und da haben wir geredet über das Thema Schmerzen und den Umgang mit Schmerzen. Weil der Stefan ist Autor von dem wirklich sehr beliebten, das wird auf meiner Website auch richtig oft bestellt und bei meinen Vorträgen wird es ganz oft gekauft, vom Buch Ultracycling und Bikepacking. Ist im Prinzip ein Sachbuch und im Prinzip wirklich ein Leitfaden für Ultraradsport-Events. Und es gibt jetzt ein zweites Buch von ihm, Triggerpunkte im Radsport heißt es. Ja, und wir werden mit dem Stefan heute über das Thema reden, wie man diverse Probleme beim Radlfahren vermeiden kann, beziehungsweise, wenn es dann soweit ist, wie man sich selbst dabei helfen kann.
Ja, ich denke, das wird sehr vielen da draußen bekannt vorkommen. Sehr, sehr viele werden Schmerzen im unteren Rücken haben, im Nackenbereich und gerade auf längeren Touren vielleicht noch Strategien fragen, wie man das irgendwie in den Griff kriegt, ohne stehen bleiben zu müssen und sich niederzulegen, was natürlich auch eine Strategie ist, aber vielleicht gibt's was, dass man vielleicht sogar noch ein bisschen weiterfahren kann.
Aber Flo, bevor wir uns da jetzt in einen Strudel sprechen mit unserem Halb- oder vielleicht sogar Dreiviertelwissen, laden wir doch einfach den Stefan direkt ein und stellen die Verbindung her nach Deutschland.
Servus Stefan.
Hallo Flo. Hallo Christoph, grüß euch.
Danke fürs Kommen, danke, dass du dir wieder mal die Zeit für uns genommen hast. Müssen wir dich extra vorstellen oder verweisen wir auf die Folge, die wir mit dir schon aufgenommen haben?
Es ist ja schon eine Ehre, wenn das überhaupt eine Option ist, dass ein Verweis gemacht werden kann, ja.
Ich fasse es vielleicht trotzdem noch in einem Satz zusammen. Also Stefan Barth, du bist Autor, du bist Coach und du bist selbst aktiver Ultra-Radfahrer. Ich glaube, das sind die drei wichtigsten Punkte. Und ja, wir werden heute hoffentlich über alle drei Facetten ein bisschen mit dir sprechen. Und wie wir vorher schon gesagt haben, wollen wir gerne wissen, wie man sich selbst im Prinzip unterwegs ein bisschen helfen kann, wenn es zu Problemen kommt, obwohl man natürlich im Vorfeld, im Zuge des Trainings und der Vorbereitung versucht, die Sitzposition und die Beweglichkeit und alle anderen Dinge so zu optimieren, dass vielleicht Probleme schon vermieden werden, aber ganz vermeiden kann man es halt nicht, gerade nicht, wenn man sehr, sehr lang Radl fährt.
Ja, das stimmt. Wobei natürlich, wie du schon angeteasert hast, Prävention immer das beste Mittel eigentlich ist, um es auch im Wettkampf oder auf der Langstrecke dann tatsächlich zu vermeiden.
Da würde ich gleich direkt reingrätschen mit meiner ersten Frage. Welcher Aspekt der Prävention ist deiner Meinung nach der am allerhäufigsten vernachlässigt wird? Ich meine, wahrscheinlich jeder Radfahrer, jede Radfahrerin weiß es, dass Core-Stabi dazugehört, dass Dehnen dazugehört und keiner macht's. Aber was würdest du sagen, ist der Punkt, der am meisten missachtet wird?
Ja, also keiner macht's, glaube ich, bis zu dem Punkt, bis es einmal kracht. Ja, also alle, die dann einmal ein richtiges, schlechtes Erlebnis hatten, glaube ich, dann fängt man langsam damit an. Was aus meiner Sicht vernachlässigt wird, ist schon Beweglichkeits-Mobility-Training, weil oft noch, wenn man an Stabi denkt, das Ganze eben wirklich als ja Krafttraining irgendwie verstanden wird und das noch am ehesten gemacht wird. Also oft quasi der Beweglichkeitspart so ein bisschen übersprungen wird. Also wenn ich so an Nackenprobleme denke, wenn du halt im Rennen Beschwerden hast, dein Kopf fällt immer wieder runter, die erste Reaktion ist, meine Muskulatur ist zu schwach, ich muss jetzt irgendwie Krafttraining machen für den Nacken. Ja, und das ist halt irgendwo nur die halbe Miete, weil es immer eine Kombination aus allem ist. Also du musst immer Flexibilität in der Muskulatur herbeiführen, du musst beweglich sein im Gelenk und du brauchst natürlich die gewisse Kraft der Muskulatur. Und alles drei macht eine gute Prävention aus. Und gerade so dieses Mobility-Flexibility-Training, das ist schon das, was aus meiner Sicht am ehesten vernachlässigt wird. Wohingegen so ja Krafttraining noch als Stabilisationstraining irgendwie verstanden wird und durchaus noch stattfindet bei den meisten.
Weil, glaube ich, ganz oft nur im Hinterkopf der Gedanke mitschwingt, was muss ich tun, damit ich schneller werde am Radl. Und wenn man jetzt nur oberflächlich drüber nachdenkt, ist natürlich einmal Ausdauer, Kondition und Kraft. Also bei Kraft, auch wenn es jetzt am Oberkörper ist, da denkt man irgendwie dran, okay, man sitzt vielleicht stabiler mit dem Oberkörper am Radl, kann daher die Kraft besser aufs Pedal bringen und das macht mich unterm Strich zum besseren Radlfahrer. Bei Beweglichkeit ist das schon ein bisschen, da muss man nur einen Gedankengang weiterdenken. Und ich glaube, deswegen ist es halt wirklich oft so, dass man darauf nicht wirklich denkt.
Genau. Und das ist ja auch so eine Kernaussage, die ich in meinem Buch gleich an mehreren Stellen mal treffe, dass halt ein funktionelles Krafttraining vor allem dann Sinn macht, wenn du vorher, also was ja wirklich auch der Kern des Buches ist, so akute Verspannungen, Triggerpunkte gelöst hast, also schon beweglich bist, weil erst dann deine Muskulatur wirklich in der Lage ist, eigentlich auch kräftig zu sein. Also man kann sich das ja immer so vorstellen. Ich glaube, wir haben alle noch so ein bisschen aus dem Biologieunterricht dieses Schaubild vor Augen, wie so ein Muskel aufgebaut ist, dass der ja aus verschiedenen Muskelfaserbündeln besteht, die wiederum aus verschiedenen Muskelfasern bestehen. Also es sind irgendwo mehrere Elemente. Und wenn man jetzt in diesem Bild bleibt und sich vorstellt, man hat irgendwo einen gewissen Anteil an Muskelfasern, die verklebt sind, die verspannt sind, die einfach hart sind, die nicht mehr richtig funktionieren, dann liegt es relativ nahe, dass wenn ich Krafttraining betreibe, dass diese Muskelfasern trotzdem nicht richtig gekräftigt werden können, weil sie gar nicht in der Lage sind, überhaupt biochemisch wirklich Kraft zu entfalten. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich immer erstmal, den Muskel in eine gute Ausgangsposition zu bringen, diese akuten Verspannungen, Triggerpunkte zu lösen und dann mit dem Krafttraining zu starten, weil dann wirklich auch alle Muskelfasern, die aktiv sein sollen, wirklich aktiv sind und in der Bewegung sind. Und was eben passiert, wenn ich ein bisschen zu schnell in das Krafttraining einsteige, bevor ich eben solche sekundären Thematiken erledigt habe, ist, dass ich muss ja immer im Krafttraining ein gewisses Maß an Kraft aufwenden. Also wenn ich jetzt eine 10 Kilogramm Hantel mir vorstelle, ich hebe die hoch, muss ich halt 10 Kilogramm hochheben. Das heißt, die Muskulatur muss das erledigen. Wenn jetzt nicht alle Muskelfasern anspannen können in so einem Muskel, dann muss ja die Kraft kompensiert werden. Das heißt, ein zweiter Muskel, der eigentlich nur die Bewegung unterstützt, muss auch aktiv werden. Und das ist dann so ein bisschen das Problem, warum Krafttraining dann am Anfang nicht unbedingt richtig greifen kann, nicht richtig funktionieren kann, weil ich unbedingt nicht meinen Zielmuskel treffe, sondern ich treffe auch viele sekundäre Muskeln, die eigentlich gar nicht für diese Bewegung geschaffen sind, die eigentlich eine ganz andere Bewegung ausführen sollen und nur unterstützen sollen. Und das kann halt schnell dazu führen, dass ich Überlastungen in anderen Körperregionen provoziere und ich gegebenenfalls tatsächlich halt so eine Ausbreitung von Beschwerden anhand der kinetischen Kette nachvollziehen kann. Ja, dass quasi nicht nur ein Muskel dann betroffen ist von der Schwäche, sondern sich das entlang der kinetischen Kette fortsetzt. Und deshalb ist wirklich der erste Schritt eigentlich, den Muskel erstmal in eine gute Ausgangslage versetzen. Und das heißt tatsächlich dafür sorgen, dass alle Muskelfasern auch richtig anspannen können in so einem Muskel.
Wir haben uns heute, wir sind kein Anatomie-Podcast, wir können uns nicht auf alles konzentrieren. Wir haben vorher gesagt, wir konzentrieren uns auf die zwei unserer Meinung nach Hauptprobleme, Nacken und unterer Rücken. Kann man das irgendwo festmachen, wo diese Probleme beginnen? Die beginnen ja ganz selten im Nacken, weil der Nacken ist ja jetzt eigentlich kein Muskel, der beim Fahrradfahren unter großer Beanspruchung steht, außer man sitzt wirklich ganz extrem drauf oder vielleicht im Zeitfahren. Aber wenn man sich auf Ultrarennen einlässt, dann sollte man so eine Sitzposition haben, dass zumindest nicht von Minute 1 der Nacken extrem unter Anspannung steht. Also wenn ich jetzt Nackenprobleme habe, wo beginnt das häufig? Oder was sind so die Punkte, wo das am ehesten
beginnt.
Ja, ja, also der Nacken ist tatsächlich so ein Beispiel, wo man es sehr gut nachvollziehen kann, dass es nicht da herkommt, wo man es tatsächlich spürt, weil Nacken heißt ja, wir spüren das wirklich so am Ansatz vom Hals zur Schulter runter, also wirklich so am oberen Kapuzenmuskel und sehr prominent dort. Und tatsächlich ist der Ursprung fast nie da. Also beim Nacken gibt es eigentlich zwei Ursprungspunkte, die in Frage kommen. Das eine kann immer sein, dass es tatsächlich von der Brustmuskulatur ausgelöst wird, dass es eher aus der Körpervorderseite kommt. Und der andere Fall ist, dass es an den Muskeln, die wirklich direkt am Schulterblatt ansetzen, daher rührt. Also schon vom Rücken, aber wesentlich weiter unten, als wir tatsächlich die Schmerzen spüren. Und da hilft es auf jeden Fall schon mal, sich Gedanken zu machen, wo kommen überhaupt die Nackenschmerzen bei dir her? Kommen sie eher von vorne oder kommen sie eher von hinten? Weil gerade so dieses, dass sie aus der Brustmuskulatur kommen, das ist total weit verbreitet, einfach schon in der allgemeinen Bevölkerung, weil das ist eine totale Bürokrankheit. Ja, also das kann man ganz schön testen, wenn man es zu Hause einfach mal nachvollziehen will. Ja, man legt sich auf den Rücken und breitet die Arme nach hinten aus und guckt mal, ob man mit der Hand und mit dem Ellbogen den Fußboden berührt, wenn man einfach so auf dem Rücken liegt und die gestreckten Arme nach hinten ausbreitet. Und das stelle ich ganz oft bei mir in der Anamnese fest, dass viele quasi mit ihren Armen in der Luft hängen, ja, weil die Brustmuskulatur eigentlich so verspannt ist, dass du gar nicht so weit runterkommst hinten. Und ganz oft nochmal eine Diskrepanz zwischen links und rechts, weil du oftmals genau feststellen kannst, wer bedient seine Computermaus mit links, wer bedient sie mit rechts. Ja, weil so sitzt du eigentlich auch an deinem Rechner, immer so in dieser leicht nach vorne gebeugten Haltung. Der eine Arm, mit dem du die Maus bedienst, der ist quasi 8 Stunden am Tag, ist der so gebeugt und nach vorne bewegt. Ja, und auf der Seite hat fast jeder Mensch einen verkürzten Brustmuskel. Und das ist halt ja, mit das Häufigste, was Nackenbeschwerden auslöst, weil eben der Brustmuskel, der ist in einer Faszie, also das heißt, ja, eine Hülle sozusagen, und diese Hülle umspannt alle Muskeln, die das Schulterblatt bewegen. Ja, also das ist eine total starke Verknüpfung zwischen der Körpervorderseite und der Körperrückseite. Und wenn man jetzt diese extremen Verspannungen auf der Brustseite hat, auf der Körpervorderseite, ist das ein extrem starker Auslöser für Nackenbeschwerden. Und das andere ist eben dann so dieses, ja, direkt alles, was so am Schulterblatt ist. Also das Schulterblatt kann man ja auch ganz gut abtasten, so gerade so die Innenseite, die Oberkante, die untere Kante vom Schulterblatt. Das sind auch ganz typische Punkte, die Nackenbeschwerden auslösen können. Und das sind dann die Punkte, die radspezifischer sind. Ja, also wenn du eigentlich, sage ich mal, irgendwie einen Ausgleich hast oder auch einen ergonomischen Arbeitsplatz schon hast, aber du hast halt immer wieder wiederkehrende Nackenschmerzen vom Radfahren, dann ist das schon mal ein Hinweis darauf, dass es tendenziell eher solche Triggerpunkte rund ums Schulterblatt direkt sind, die also nicht ganz so weit von dem Punkt weg sind, wo auch die Schmerzen dann am Nacken eben auftreten. Ja.
Werbung.
Straps, weißt du, was für Zeit jetzt wieder losgeht?
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich weiß nur, dass es früh finster wird und dass es kalt ist.
Nicht nur das, sondern morgen sperren auch schon wieder die Glühweinstandeln auf. Das heißt, die Weihnachtszeit geht los. Hast du schon Weihnachtsgeschenke?
Die kriege ich erst zu Heiligabend.
Verschenken tust du also nichts.
Der Witz war jetzt geklaut. ich verschenke sicher was und ich glaube, du hast eine gute Idee.
Ja, wie wär's mit Karten für Sitzfleisch live? Wir zwar treten wieder auf, haben ein Heimspiel im Orpheum in Graz.
Dort, wo wir das erste Mal unseren Live-Podcast gehabt haben, im Orpheum Extra, und zwar am 13. Februar 2025.
Das Gute an so einem Geschenk ist, man schenkt gemeinsame Zeit, wenn man gleich 2 Tickets kauft, und es ist nach Weihnachten nicht so lang hin. Das heißt, man hat eine Zeit lang Vorfreude, man muss aber nicht zu lang warten, bis man endlich sein Geschenk einlösen kann.
Wir freuen uns auf den Abend. Unglaublich, wir werden auch einen speziellen Gast dabei haben, das lassen wir derweil jetzt aber noch ein bisschen geheim. Jedenfalls freuen wir uns, wenn ihr vorbeischaut, wenn ihr euch Karten kauft und wenn wir uns dann im Orpheum am 13. Februar sehen.
Ja, und falls jemand zuhört, der mich beschenkt, meine guten Hemden für die Live-Podcasts habe ich alle aufgebraucht, ihr könnt durchaus ein neues vertragen.
Ich bin gespannt, mit welchem Hemd du wieder auftreten wirst. Jedenfalls gibt's Karten auf öticket.com und direkt bei den Grazer Spielstätten. Der Link natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Jetzt habe ich nochmal einen kurzen Hinweis oder Nachfrage zum vorigen Thema, nämlich Kraftübungen, vielleicht falsch ausgeführt oder die Muskeln, die eigentlich nur stützen oder unterstützen sollten, werden zu stark mitbeansprucht. Ich kann das jetzt zum Beispiel nur von den letzten Wochen aus praktischer Erfahrung sagen. Es gibt ja zum Beispiel die durchaus sinnvolle Übung Kreuzheben. Du stehst mit geradem Rücken und hebst deine Handel nach oben, aber nicht mit den Armen, sondern im Prinzip aus dem Rücken, während die Arme gestreckt sind. Und ich kenne das aber jetzt aus aktuellem Anlass, wenn man 40 Kilo schwere Mörtelsäcke durch die Gegend schleppt. Könnte man ganz sauber ausführen, dann wäre es Kreuzheben. Wenn man es aber irgendwie schief aufhebt, dann hast du danach herrlich Rückenschmerzen. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen was aus der Praxis. Wenn man einfach die Bewegung falsch macht, ich weiß ganz genau, man sollte in die Knie gehen, der Rücken soll gerade bleiben, dann machst du entweder eine Kniebeuge, dann hast du keine Rückenschmerzen. Wenn man aber schlampig ist und einfach nur irgendwie das Ding nach oben hebt, dann benutzt du eben die falschen Muskeln, die falschen Gelenke und es kann richtig schmerzhaft werden. Ja, und dann würde ich noch sagen, zum Nacken, du wärst jetzt auf deine Meinung gespannt. Ich habe für Race Across America seinerzeit, als erstmals die Funkgeräte rauskommen sind. Die haben nur 100 Gramm oder so, die werden aber am Helm montiert. Und aufgrund dessen, dass ich immer sehr vorsichtig war und immer dieses Schirmer-Snack vermeiden wollte, also wo wir gerade unlängst mit Sebastian Mayer drüber geredet haben, wenn einfach der Hals oder der Nacken so schwach wird, dass der Kopf nach unten hängt. Und ich habe wirklich Angst gehabt, dass dieses Funkgerät mit den 100 Gramm einfach das auslöst. Und ich habe dann im Training ein paar Gewichte an den Helm montiert. Das heißt, ich bin ganz normal am Radl gesessen, wie immer. Der Helm hat aber, ich glaube, 300 Gramm zusätzlich gehabt. Und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das irgendwas bringt, ob das vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Wie würdest du das sehen? Schlagst du die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man sich Gewichte auf den Kopf schnallt? Oder könnte das hilfreich sein?
Also du bist definitiv nicht alleine. Ich weiß, dass der Pierre Bischoff das Gleiche gemacht hat vor seinem Ram. Der hat es mit Stirnlampen und Akkus gemacht, dass er einfach immer das montiert gelassen hat, um quasi da so ein bisschen dieses Zusatzgewicht zu haben und das zu üben. Und ich glaube, das Üben ist im Grunde genommen richtig, das zu machen. Ja, also wenn du weißt, du fährst mit diesem Funkgerät oder du fährst irgendwie mit der Stirnlampe, macht es Sinn, die auch im Training immer mal wieder bei längeren Fahrten montiert zu haben, damit du weißt, ob das funktioniert für dich und auch damit deine Nackenmuskulatur weiß, oder was heißt weiß, aber damit sie geübt ist, dieses Gewicht zu tragen. Ich würde aber nicht unbedingt empfehlen, jetzt progressiv zu sagen, das Funkgerät wiegt 100 Gramm und um auf mich darauf vorzubereiten, packe ich mir jetzt 200 oder 250 Gramm an den Helm, weil dann ist es ja mehr und dann ist meine Nackenmuskulatur gut vorbereitet. Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil dann passiert nämlich genau das, was du eigentlich nicht machen willst, weil das Problem ist ja immer beim Schirmer-Snack, wenn wir es jetzt mal bei diesem Namen nennen, dass wirklich dieser Nacken, der obere Anteil, diese Muskelfasern halt erschlaffen und einfach das Gewicht nicht mehr halten können. Und die belastest du dann noch mehr durch dieses Zusatzgewicht, ja. Aber der Grund, warum die überlasten, ist meistens, dass sie nicht unterstützt werden, weil eigentlich sind quasi dieser Muskel, dieser Kapuzenmuskel, der den Nacken ausmacht, der ist sehr groß. Also er spannt sich runter auf bis zu den Schulterblättern und an die Brustwirbelsäule. Das heißt, im Training, was ich mit meinen Coaches mache, ich trainiere eigentlich nie diesen oberen Anteil, der tendenziell in einem Rennen versagt, sondern ich kräftige eigentlich nur den mittleren und den unteren Anteil dieses Muskels, weil der ist auch viel stärker, der kann viel mehr Gewicht tragen, ja. Und das Entscheidende ist dann wirklich, dass der obere Anteil eben locker ist, dass der gar nicht so krass überhaupt das Gewicht tragen muss, sondern dass er quasi die Kraft einfach weitergibt, dass der elastisch ist und dann die starken Anteile des Muskels, nämlich in der Mitte und unten, das Gewicht tragen. Und das, so würde ich das Training auch ausrichten. Ja, also quasi das Gewicht, was du tatsächlich am Helm haben wirst, das auf jeden Fall ab und zu mal auch im Training dran haben, damit du weißt, dass es funktioniert. Aber als präventive Kräftigungsübung würde ich tatsächlich andere Übungen machen, die eher den unteren und mittleren Anteil des Kapuzenmuskels dann im Fokus haben und wirklich den Nacken als solches, den oberen Anteil, eher elastisch halten, flexibilisieren, damit der eben die Kraft übertragen kann.
Wenn ich jetzt feststelle und ich sitze gerade in meinem Homeoffice, ich weiß auch, wie ich da tagsüber herlümmel, wenn ich feststelle jetzt bei mir, meine Nackenschmerzen kommen aus dem Brustmuskel. Mhm. Was kann ich jetzt noch in der Prävention machen und dann vielleicht später, was kann ich machen, wenn es während dem Rennen dann auftritt?
Also Brust kann man tatsächlich ziemlich schnell, finde ich, immer beheben und tatsächlich auch sehr gut unterwegs beheben. Weil das Problem unterwegs ist ja meistens, wenn wir dann so an Dehnen oder sowas denken, irgendwie, das dauert relativ lang oder du brauchst dann, es ist eigentlich unbequem, ne? Ich sag mal, alles, was man irgendwie im Liegen macht, das fällt eigentlich weg, wenn man irgendwie unterwegs ist. Und bei der Brust ist das tatsächlich, da gibt's eine Übung, die ist super simpel, die kann man sowohl zu Hause als auch unterwegs halt sehr gut einbinden. Wenn man quasi so ein bisschen mehr als eine Armlänge von der Wand entfernt steht, die Hände berühren die Wand und dann lässt man sich immer sehr elastisch gegen die Wand fallen, drückt sich wieder ab, lässt sich dagegen fallen, drückt sich wieder ab und dabei variiert man so ein bisschen die Position der Hände. Ja, dann ist das so eine ganz fließende Bewegung, ohne abrupte Stopps, ohne abrupte Beschleunigung und damit lockert man sehr, sehr schnell tatsächlich die gesamte Brustpartie. Ja, also wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, 2x12 Wiederholungen sowas macht, da merkt man direkt einfach, dass sich das auf die Nackenpartie auswirkt, dass es schön fluffig alles wird, dass es schön locker wird. Und das kann man halt super easy auch unterwegs machen, weil du nur eine Hauswand brauchst.
Nur damit man sich das vielleicht bildlich vorstellen kann, habe ich das jetzt richtig verstanden. Es ist so im Prinzip was wie ein Liegestütz, nur im Stehen an die Wand.
Genau, und dynamisch. Also Liegestütz ist ja quasi, du drückst dich ab und brauchst halt Kraft dafür. Und das ist da wirklich Fokus auf fließende Bewegung, ja, also du willst genau dieses, keine abrupten Stopps, keine abrupte Beschleunigung, sondern wirklich eine fließende Bewegung machen, genau, und dann erstmal wie so ein Liegestütz und dann kann man so ein bisschen die Hände versetzt machen, dass man eine Hand weiter nach oben macht, eine weiter nach unten, dass man so ein bisschen schräg das macht, das spürt man dann auch wirklich sehr gut in der Brust, so welche Handposition tut dir gut, also da kann man sehr, sehr gut auf sein eigenes Empfinden, auf das eigene Körpergefühl hören. Da kriegst du direktes Feedback, was sich gut anfühlt. Und genau das ist auch der Bewegungsablauf, den du dann brauchst.
Wenn das Problem aus dem Rücken kommt, du hast gerade gesagt, du empfiehlst oder du machst mit deinen Schützlingen Übungen für den mittleren Rückenbereich, wo quasi der Muskel ansetzt. Gibt's da auch sowas Schnelles und Einfaches, das man recht unkompliziert machen kann?
Ja, Rücken ist immer ein bisschen schwieriger, weil Rücken dazu tendiert, sehr punktuell und sehr fest zu werden. Ja, also ich glaube, alle, die schon mal mit Rückenproblemen zu kämpfen hatten, mit Schulterproblemen, kennen das, dass man wirklich ja spürt, wenn der Rücken hart ist, dass der wirklich sehr hart ist. Ja, und da ist es ein bisschen schwieriger mit einer Übung direkt was zu bewirken, ja, weshalb ich ja in dem Buch auch diesen Ansatz fahre, dass ich eben so eine Kombination mache aus Akupressur, also dem Lösen von punktuellen Verspannungen, die wirklich ja auf einem sehr kleinen Raum sind oder halt ja eben punktuell, und das dann kombiniere eben mit Übung, ja, und das ist tatsächlich so gerade bei allem, was am Schulterblatt ansetzt, aus meiner Sicht auch der Königsweg, weil das die höchsten Erfolgschancen hat, wenn man erstmal quasi diese Punkte löst und dann Übungen macht. Wenn es jetzt nur darum geht, mit einer Übung dort Fortschritte zu machen, ist es ein bisschen komplizierter, weil es einfach am Schulterblatt verschiedenste Muskeln ansetzen und es dann ein bisschen drauf ankommt, ja, arbeiten wir quasi am oberen Ende des Schulterblatts, arbeiten wir links davon. Kommt so ein bisschen drauf an. Also da ist es tatsächlich ein bisschen komplizierter, die richtige Übung zu finden. Also es gibt da auch welche, die man gut unterwegs machen kann, die sehr, sehr gut helfen. Aber ich würde mal sagen, es ist weniger eindeutig, dass jetzt eine Übung für alle hilft sozusagen. Ne? Also was jetzt bei der Brust tatsächlich der Fall ist. Diese eine Übung, die wird allen helfen, bei denen das Problem besteht. Wohingegen, wenn es aus dem oberen Rücken kommt, da gibt's so ein paar Möglichkeiten auf jeden Fall, die in Frage kommen. Aber was tatsächlich eine relativ häufige Ursache ist und die auch sehr, sehr einfach zu machen ist, ist sogenannte Torwartübung, nenne ich die immer, weil man so ein bisschen wie ein Torwart dasteht. Ja, da lehnt man sich mit dem Rücken an die Wand, ist so leicht in den Knien, damit wirklich die Wirbelsäule, der ganze Rücken halt schön an der Wand ist. Und dann macht man wie so ein Torwart quasi, man hebt die Arme nach oben, dass die Oberarme in Verlängerung der Schlüsselbeine sind. Die Arme sind im rechten Winkel, also die Handflächen zeigen quasi zum Kopf und man schiebt dann so die Ellenbogen an der Wand nach oben. Ja, und das sorgt dafür, dass man wirklich mal so diese unteren, mittleren Anteile des Kapuzenmuskels richtig dehnt, richtig in die Länge zieht. Und das sind vor allem halt Muskeln, die erfahrungsgemäß fast niemand von uns dehnt. Ja, also wenn quasi Nackenbeschwerden ist, das, was alle machen, ist Kopfseitneigung, also den Kopf irgendwie so zur Seite neigen, so weit wie es geht und dann in die Dehnung gehen. Aber es wird immer auf den oberen Anteil sich beschränkt. Und mit dieser anderen Übung erreicht man halt auch mal wirklich den ganzen Muskel, sag ich mal.
Torwartübung klingt sehr gut und leicht zu merken. Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar Triggerpunkte, vielleicht einfach nur mal, wenn du uns ein bisschen erklärst, wie man das eigentlich definiert, was ein Triggerpunkt ist, weil für mich sind Triggerpunkte immer etwas brutal Schmerzhaftes. Ich kenne das noch von meinen ersten Sessions bei einem Physiotherapeuten, das war der Albert Thomas, der hat mich vor und nach meinem ersten Race Across America betreut und er ist sehr kräftig, hat, wie soll ich sagen, einen relativ robusten Körper, und wenn der mich da behandelt hat, hat er gesagt, ja, da sind ein paar Triggerpunkte irgendwo fest im Oberschenkel zum Beispiel, die hat er bei der Massage quasi entdeckt und erspürt, und dann hat er sie da mit seinem doch recht ausgeprägten Körpergewicht halt Vollgas drauf gestützt, manchmal noch mit so einem Hilfsmittel, das war dann so ein Holzstock oder sowas, also jetzt natürlich abgerundet, aber halt irgendwie wie so ein, ja, um halt einfach den Druck noch punktuell zu verstärken. Und es hat richtig weh dann. Und immer gedacht, es liegt daran, weil er jetzt so ein kräftiger Typ ist. Aber auch beim Christian, bei meinem Physiotherapeut später, der ist deutlich kleiner und leichter und zierlicher. Und der hat das genauso gut kennen. Der hat nicht so ein großes Körpergewicht. Und wenn der auf die Triggerpunkte draufkommt, ist das halt extrem weh dann. Das ist das, was in meinem Kopf herrscht, wenn ich an Triggerpunkte denke. Wie würdest du das definieren und hat es überhaupt was mit dem zu tun, was ich da gerade erlebt habe?
Also wenn man wirklich Triggerpunkte hat, im Sinne der pathologischen Definition, dann gehört der Schmerz mit dazu. Ja? Aber man muss es sich auch immer so denken, dass wenn es so weh tut wie bei dir, dann weißt du auch, dass es absolut nötig war, diese Punkte wieder locker zu kriegen. Ne? Weil wenn wir uns unser Muskel, unser Gewebe, die Faszien, wenn wir das kann man jetzt eigentlich mal, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, sich quasi immer als eine Struktur eigentlich vorstellen. Ja, also Haut, Gewebe, Faszien, Muskeln, gehört halt alles mit zusammen und ist eigentlich ja total flexibel. Ja, also wenn wir in unseren Bizeps oder so einfach mal so reindrücken, das gibt ja sofort nach. Fast niemand von uns, auf jeden Fall im Radsport, hat eine Verspannung im Bizeps. Ja, das heißt, da merken wir eigentlich, wie fluffig so ein Muskel sich anfühlen sollte. Und genau so soll sich eigentlich auch unser entspannter Oberschenkel anfühlen, genauso soll sich eigentlich auch der Rücken anfühlen. Wenn wir aber halt so akute Verspannungen entwickeln, dann kriegen wir im Laufe der Zeit tatsächlich halt so Verhärtungen. Ne? Und die können auch wieder, die können in der Faszie sein, die können im Muskel sein, aber es läuft immer darauf hinaus, dass diese Elastizität verloren geht. Das heißt, irgendwo im Gewebe bildet sich so ein Punkt, der einfach super fest ist und dafür sorgt, dass halt die einzelnen Bestandteile auch gar nicht mehr gegeneinander sich verschieben können. Und diese Punkte sind dann super druckempfindlich und schmerzempfindlich. Und das Krasse dabei ist halt, dass diese Triggerpunkte, quasi wie die sich bilden können, da gibt es zwei Theorien zu. Das eine ist eine zentrale Theorie, das heißt, das kommt aus deinem Schmerzempfinden. Das heißt, so ein Triggerpunkt, der wirkt sich halt auch auf das biochemische Milieu aus und hat quasi eine Rückkopplung in dein zentrales Nervensystem. Das heißt, wenn du unter solchen Triggerpunkten leidest, viele davon hast, dann sinkt deine Schmerzempfindlichkeit. Du nimmst Schmerz früher wahr und entsprechend steigt auch das Risiko, dass du immer neue Triggerpunkte entwickelst, weil dein Körper quasi früher die Notbremse zieht und ja überhaupt quasi mit Kompensation reagiert. Ja, und das ist ja auch so das, was, glaube ich, auch viele kennen, wenn wir viel Stress haben oder Angstzustände oder Depressionen, dann hat man Rückenschmerzen und einen verspannten Nacken. Also gerade so dieser verspannte Nacken, das kennen wir vom Radfahren und das kennen wir von Stress. Ja, und das ist genauso dieser Punkt, dass eben dein zentrales Nervensystem sich auch auf Verspannung auswirkt. Und die periphere Theorie, die ist dann quasi das Gegenteil davon. Da sagt man, die Ursache findet sich erstmal im Muskel selbst. Das heißt, die Muskelfasern können sich nicht mehr gegeneinander verschieben, weil wir da eine Energiekrise haben. Das heißt, die werden nicht mehr richtig mit Blut, mit Sauerstoff, mit Nährstoffen versorgt. Und deshalb können sich diese, kann sich der Muskel im Grunde einfach nicht mehr entspannen. Und das Problem breitet sich dann aus und dann entsteht auch so ein Triggerpunkt. Ja? Und am Ende ist es wahrscheinlich eine Kombination aus diesen beiden Theorien. Aber das Wichtige eigentlich, was man sich da mitnehmen kann, ist, dass es immer auch eine Rückkopplung ins zentrale Nervensystem gibt. Das heißt, wenn ich diese Triggerpunkte löse, mindere ich eigentlich auch meine Schmerzempfindlichkeit. Ich werde insgesamt eigentlich robuster und entspannter. Und andersrum genauso, wenn ich einfach schon entspannt bin, wenn ich insgesamt gut auf mich achte, weil ich eben ja meine Pausen an der Arbeit mache und irgendwie das Training nicht immer nur so reinquetsche oder insgesamt halt auch genug schlafe etc., habe ich auch ein geringeres Risiko, dass ich überhaupt erst so krasse Triggerpunkte entwickle, wie du sie dann offensichtlich hattest. Ja, aber genau das Lösen, das ist genau das, was du dann da beim Physio schon erlebt hast, ist eben, man geht genau auf diesen Punkt und übt sehr punktuell, tief und langanhaltend Druck aus. Und dadurch quasi unterbindest du einmal die Durchblutung. Und dein Körper reagiert anschließend mit einer vermehrten Durchblutung, ja, also mehr als der Normalzustand. Und so sorgt man dann dafür, dass diese Schadstoffe ausgeschwemmt werden und der Körper wieder sich lockert an diesem Punkt. Ne? Und das ist auch genau der Unterschied jetzt zu einer Dehnungstechnik zum Beispiel. Bei einer Dehnungstechnik arbeite ich ja immer flächig an einem Muskel und eben bei dieser Akupressur, bei der Triggerpunkttherapie, da arbeite ich eben ganz punktuell und gehe genau dahin, wo die Schmerzursache liegt. Ja? Und da ist es dann nämlich genau das Wichtige zu wissen, wo sind eigentlich diese Punkte, weil ja, man erspürt die so ein bisschen, weil wie du schon gesagt hast, wenn man da drauf drückt, dann tut's richtig weh. Wenn die aber noch nicht ganz so akut sind, dann ist auch dieser Schmerz noch nicht ganz so akut. Und da ist es halt, finde ich, hilfreich, einfach so ein bisschen zu wissen, wo sind eigentlich diese Punkte, weil die tatsächlich mehr oder weniger an den gleichen Stellen bei allen Menschen sind, weil unsere Muskeln ja sehr ähnlich aufgebaut sind.
Jetzt hat der Straps das beschrieben, dass da ein Physiotherapeut sich auf ihn draufgelegt hat.
Gelehnt, nicht gelegt. ist nur ein Buchstabeunterschied, aber es ist eine komplett andere Situation.
um die Triggerpunkte zu bearbeiten. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ich mir vielleicht mein Oberschenkel noch am ehesten, dass ich selbst genug Druck aufbauen könnte, den zu behandeln. Aber weiß ich nicht, ob ich mir selbst solche Schmerzen zufügen möchte und kann. Wenn ich jetzt sowas im Rücken habe, wie kann ich das vor allem unterwegs selbst irgendwie behandeln? Was habe ich da für Möglichkeiten?
Selbst den Druck so richtig aktiv aufbauen ist immer ein bisschen schwierig, weil man ja auch erstmal tatsächlich in diesen Schmerz reingehen muss. Ne? Also man muss sich ja auch dazu durchringen, fest genug zu drücken quasi, ja. Deshalb ist es immer das Einfachste, wenn man gar nicht aktiv drücken muss. Das heißt, womit ich immer arbeite, sind so Trigger-Pointer nennt man das oder Triggerpunktdrücker, also so kleine, wie so ein Kegel sieht das aus, ja, mit so einer Holzkugel oder von Black Roll gibt's die auch aus Schaumstoffen von allen möglichen Herstellern in allen möglichen Materialien. Aber es läuft immer darauf hinaus, dass man irgendwo so eine Art Kugel hat, die man irgendwie an eine Wand kleben kann oder die man auf den Boden legt, so dass man mit seinem eigenen Körpergewicht eben arbeiten kann. Ja, das heißt, wenn du es jetzt eben mit dem verspannten Rücken hast, dann kannst du quasi diesen Triggerpointer an den Türrahmen, an die Wand machen und dann lehnst du dich erstmal dagegen. Das heißt, du arbeitest immer mit deinem eigenen Körpergewicht und baust so entsprechend diesen punktuellen Druck auf. Und dadurch kannst du das aber auch sehr gut regulieren, wie stark ist jetzt dieser Druck, ja, quasi erste Stufe ist, du machst es an die Wand, lehnst dich einfach mal dagegen, dann merkst du so langsam, der Schmerz lässt nach, das Gewebe lässt nach, es wird alles lockerer, also vergrößerst du mal den Abstand zur Wand, gehst mal einen Schritt weiter nach vorne, lehnst dich wieder dagegen, entsprechend hast du einen größeren Abstand, mehr Körpergewicht lastet quasi auf diesem Punkt, ist schon mal deutlich intensiver. Wenn das irgendwann auch geht, weil du schon richtig Fortschritte gemacht hast, dann stellst du das Ding mal auf den Boden und legst dich auf den Rücken. Ja, das heißt, du hast wieder eine Steigerung, wieder mehr Körpergewicht da drauf. Und so kann man eben immer sukzessive eigentlich ein bisschen den Schwierigkeitsgrad erhöhen und kann halt tiefer ins Gewebe gehen und kann diesen Punkt noch stärker bearbeiten. Ja. Und das ist dann immer so ein bisschen die Sache. Ist das jetzt was für ein Rennen wie das Race Around Austria? Eher nein. Außer du hast vielleicht wirklich Probleme damit. Ist es hingegen was wie, sag ich mal, die meisten von uns fahren jetzt ja auch das Transcontinental nicht ganz so schnell wie der Christoph, sondern hat durchaus mal eine Pause dabei. Da empfehle ich durchaus meinen Coaches zum Beispiel mal so einen Triggerpointer mitzunehmen. Oder ich hatte ihn auf dem European Divide Trail zum Beispiel auch dabei. Weil da hat man ja mal diese Pausen, wo man eine richtige Pause macht. Und da nutze ich das auch tatsächlich mit so einem Triggerpointer einfach, um eben diese Punkte mal zu lösen unterwegs. Ja, weil das sich natürlich, wenn man irgendwie in 2, 3, 4 Wochen oder noch länger unterwegs ist, baut sich das ja auch viel mehr auf, als wenn man halt 3 oder 4 Tage ein Rennen fährt und danach weiß, ah ja, jetzt kann ich auch 2 Wochen Pause machen und kann mich voll darauf konzentrieren, wieder richtig fit zu werden.
Ich habe das zum Beispiel auch ohne jetzt das ganze Hintergrundwissen damals gehabt zu haben, immer schon sehr angenehm gefunden, einfach zum Beispiel einen Tennisball oder einen Golfball zu haben. Das ist ein bisschen größer und vielleicht ein bisschen weicher, aber auch das ist schon angenehm, wenn du das am Boden legst, dich drauflegst und du kannst einfach dann dich ein bisschen drüber bewegen. Das heißt, der Druckpunkt ist nicht immer komplett fix, sondern du bewegst dich ein bisschen, kannst ein paar Zentimeter hin und her gehen und du merkst einfach, das ist unglaublich angenehm und gewisse Stellen sind halt vielleicht sensibler oder schmerzempfindlicher als andere. Und wenn man die ein bisschen bearbeitet, dann kann man echt sehr fein, sehr einfach was Gutes tun damit, ohne dass es jetzt vielleicht schon ganz heftige Probleme gibt oder so.
Genau, und man kann sie ganz gut finden halt auch. Ne? Also ich finde, das ist auch ein super Tool, um einfach die eigene Körperwahrnehmung nochmal zu schärfen, weil man eben auch direktes Feedback kriegt, viel mehr, als wenn ich jetzt eine Dehnungsübung mache. Und was halt auch immer wichtig ist, dass diese Punkte halt nicht immer da sind, wo der Schmerz herkommt. Und ich finde, das merkt man halt auch sehr gut, wenn man genau das macht, was du eben beschrieben hast. Du gehst deinen Rücken so lang. Du weißt ja, wo dein Schmerzpunkt ist. Ja, also wer Rückenschmerzen hat und morgens aufwacht mit Rückenschmerzen schon, der weiß exakt, wo es immer wehtut. Und wenn du das dann mal mit diesem Ball oder mit einem Triggerpointer den Rücken so lang gehst, dann stellst du fest, dass der Punkt, wo dein Schmerz morgens ist, nicht unbedingt der Punkt ist, wo es am meisten wehtut, wenn du diesen Ball da liegen hast. Ja, und darum geht's auch ziemlich viel, dass du einfach merkst, dass diese Schmerzursache und der Ort des Schmerzempfindens total oft auseinanderfällt bei uns. Und deshalb auch so viele Abbildungen in dem Bild, also das sind ja wirklich in dem Buch, dass man halt sieht quasi, wo sind diese typischen Regionen, wo es wehtut und wo ist der zugehörige Punkt. Weil das ist auf den ersten Blick nicht immer so klar. Und durch dieses Ausprobieren, sich das mal angucken, finde ich, kann man das halt super erleben und tatsächlich auch das eigene Körpergefühl gut schärfen.
Du hast ja auf deinem YouTube-Kanal, ich kann mich erinnern, dass ich ein Video gesehen habe von dir, wo du dir, glaube ich, die Wade zum Beispiel auch unterwegs beim European Divide Trail einmal gelockert, behandelt oder massiert hast, eben mit so einem Triggerpointer. Und du bist irgendwie auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, am Rücken gelegen und hast quasi das Eigengewicht deines Beines mit diesem Triggerpunkt quasi genutzt, um das Ganze dann wieder zu lockern.
Genau, ja, genau. Und deshalb, also bei so längeren Touren, finde ich, kann man es halt auch wirklich mal gut mitnehmen. Für ein Rennen würde ich es jetzt persönlich nicht unbedingt mitnehmen, aber für eine längere Bikepacking-Tour finde ich es schon einfach ein super Hilfsmittel, weil, ja, wiegt ja auch nicht viel und nimmt wirklich auch nicht viel Platz weg.
Der Straps hat immer gepredigt beim Ram, dass die Sitzposition so wichtig ist und man das eigentlich komplett unterschätzt, dass wenn man Sitzprobleme hat, bekommt man Fußsohlenprobleme, bekommt man Handprobleme, bekommt man Nackenprobleme. Das heißt, es hängt alles mit allem zusammen, würde ich jetzt einmal ganz groß metaphysisch sagen. Jetzt haben wir viel über den Nacken gesprochen und die zwei Hauptprobleme, wo das herkommen könnte. Wie schaut es da mit dem unteren Rücken aus? Wo sind da deiner Meinung nach die Hauptprobleme, wo die Schmerzen im unteren Rücken herkommen?
Ja, das ist tatsächlich, ich würde mir überlegen, ob es schwieriger oder ob es leichter ist tatsächlich. Ich muss mich jetzt entscheiden für, was ich sage. Weil es ist, auf der einen Seite ist es irgendwie leichter, weil tatsächlich, wenn wir jetzt bei den Nackenschmerzen hatten wir jetzt zum Beispiel die Brust als eine sehr häufige Ursache identifiziert, was ja auf den ersten Blick gar nicht einleuchtend ist. Beim Rücken ist es, glaube ich, ein bisschen, viele Ursachen liegen dann schon auch im unteren Rücken tatsächlich. Ja, also dass da zum Beispiel Triggerpunkte sind und deshalb der Rücken beim Radfahren einfach zumacht, weil er einfach schneller überlastet ist, weil er gar nicht die Kraft so lange aufbringen kann. Das heißt, es kann ja ein Thema sein, dass einfach Verspannung, Triggerpunkte ursächlich schon dafür da sind, kann aber auch ein Kraftdefizit sein. Aber tendenziell würde ich sagen, kommt es schon eher aus dieser Region, dieser Körperregion auch. Ja. Andererseits muss es natürlich nicht so sein, weil wie du ja jetzt schon gesagt hast, ja, also es hängt halt alles mit allem zusammen. Das heißt, der untere Rücken ist ja wirklich, das kennen ja die meisten, wer an Core denkt, denkt an Bauchmuskeln und an den unteren Rücken. Das heißt, das ist schon einer unserer Hauptstabilisatoren, damit wir ja überhaupt einen aufrechten Gang als Mensch bewältigen können. Ja, das heißt, es ist schon ein Muskel, der dafür da ist, zu stabilisieren und nicht dafür da ist, jetzt Bewegungen zu machen, so wie unsere Armmuskeln und unsere Beinmuskeln. Ja, sprich, es ist ein Muskel, der zum Beispiel auch unsere Hüfte stabilisiert. Ja, und das ist zum Beispiel ja auch eine Region, die tendenziell so ein bisschen vernachlässigt wird, dass natürlich unsere Hüfte sich selbst eigentlich stabilisieren sollte auch, damit zum Beispiel der untere Rücken gar nicht so viel daran beteiligt ist. Und entsprechend kann sich natürlich auch dein Pedaltritt auf den unteren Rücken auswirken. Ja, also das kann man ja auch ganz schön feststellen, wenn man mal im Wiegetritt fährt in einem hohen Gang. Das geht ziemlich auf den Rücken, weil der Rücken auf einmal viel mehr stabilisieren muss, weil der Sattel das nicht mehr macht. Ja, und man zusätzlich noch enorm hohe Kräfte hat, weil man halt einen hohen Gang fährt, wenn man im Wiegetritt fährt. Aber deshalb ist es so ein bisschen, ja, auf der einen Seite vielleicht leichter, auf der anderen Seite schwieriger, was die Problemfindung anbelangt.
Inwiefern würdest du zustimmen, dass Krafttraining, also jetzt am Rad, sogenanntes K3-Training, wenn man es jetzt mit der alten Bezeichnung vielleicht verwendet, sprich niedriger Gang, schwerer Gang und mit ungefähr 60 Umdrehungen pro Minute zu treten, dass das auch den Rücken stabilisieren kann, wenn man natürlich bei der Übung oder bei der so einer Trainingsform darauf achtet, dass man wirklich stabil im Sattel sitzt, dass sie nicht die Hüften links und rechts bewegen, dass man nicht mit dem Oberkörper mitzieht, sondern wirklich die Hände sollten quasi nur den Lenker berühren. Also man kann es auch zur Sicherheit so machen, dass man nur mit den Fingerspitzen den Lenker berührt, damit man ja nicht anfängt zu ziehen und dann einfach den schweren Gang rund zu treten und stabil in der Hüfte zu sitzen.
Ist eher, also mache ich eher nicht so, weil es für mich schon wieder nicht speziell genug ist. Also ich finde, wenn man den unteren Rücken dann halt stärken will, dann auch lieber mit Übungen, die ganz gezielt auch nur auf den unteren Rücken gehen und nicht auf dem Rad irgendwie künstlich dieses Moment erzeugen. Ja, weil das schon wieder ein sehr hohes Risiko hat, dass du dich halt überlastest. Weil du es beim Fahren gar nicht unbedingt so merkst. Ne? Weil die meisten, die jetzt über Ultradistanzen nachdenken, auch schon eine ziemlich gute Performance auf dem Rad mitbringen, oftmals. Ja, das heißt, wenn du dieses K3-Training machst, fährst du diese Intervalle nicht unbedingt nur 3 Minuten, sondern du fährst die vielleicht eher 3x8 Minuten oder so. So, und das fühlt sich in dem Moment noch ziemlich gut an. Und am nächsten Tag kommst du vielleicht kaum noch aus dem Bett, wenn das halt deine Schwachstelle ist, eigentlich der untere Rücken. Deshalb würde ich da eigentlich eher dann wirklich gezielt am unteren Rücken arbeiten, sprich im Stabilisationstraining, wo ich es eben kombinieren kann mit tiefe Bauchmuskulatur stärken, den Rücken stärken, aber gleichzeitig danach auch den Rücken gleich wieder ein bisschen aufmachen kann, den flexibilisieren kann, was ich ja beim Radtraining nicht mache, weil ich fahre zu meinem Hausberg, was bei den meisten dann, gut, in Österreich sieht es ein bisschen anders aus, bis zum Hausberg ist ein bisschen kürzer als in Frankfurt, ja, aber für viele bedeutet ja zum Hausberg fahren, sagen wir mal 45 Minuten, 60 Minuten Radfahren, dann kommt erst die Möglichkeit, K3-Training zu machen, dann mache ich das 30, 40 Minuten vielleicht. und dann fahre ich aber ja erstmal auch wieder zurück. Ne? Und das heißt, die Gefahr, dass ich das übertreibe, ist halt viel höher, als wenn ich das zu Hause im Stabi-Training versuche, den Rücken eher zu stärken und entsprechend im Rad mich dann auf vielleicht tatsächlich eher auf Trainingsformen konzentriere, die gerade den Rücken nicht so sehr belasten, damit ich ihn im Stabi-Training dafür halt wieder sehr, sehr stark und sehr kontrolliert aber belasten kann, wie jetzt zum Beispiel bei deiner Hausrenovierung mit den Zementsäcken, ja, dass ich eben da dieses Kreuzheben dann auch mit ordentlich Gewicht machen kann, weil ich eben im Radtraining meinen Rücken nicht schon überstrapaziert habe.
Ja, wir sind sehr in der glücklichen Lage. Wir haben einen Pläsch in der Nähe in Graz und da ist die Anfahrt auch relativ kurz. Und Flo, wie viel Höhenmeter hat es nochmal?
Ein Pläsch. Ein Pläsch hat, genau, ein Pläsch an Höhenmeter. Das ist sehr leicht zu merken.
Ist es schon ein Kultausdruck mittlerweile?
Genau, also das, ich wollte das nur ergänzen, dass du machst sehr viel K3-Training. Ich habe das auch inkorporiert bekommen in meinem Training. Und wir haben es explizit nicht gemacht, um den unteren Rücken zu stärken oder Muskulatur zu stärken, sondern aufgrund der Veränderungen, die das im Herz-Kreislauf-System bewirken soll und eben nicht als spezielles Krafttraining am Rad. Also das war wahrscheinlich einmal die Ursprungsidee, aber deswegen haben wir es nicht gemacht, oder?
Vielleicht habe ich das jetzt auch nicht hundertprozentig ideal ausgedrückt, aber Stefan und Flo, so wie ihr das jetzt gesagt habt, vielleicht kann man das umdrehen und sagen, wenn man dieses K3-Training gut aushält und am nächsten Tag keine Rückenprobleme hat, kann das ein Anzeichen sein, dass man rückentechnisch ganz gut aufgestellt ist. Und wenn man aber merkt, dass das Probleme verursacht, weiß man sofort, dass das ein Punkt ist, wo man dran arbeiten soll mit Mobilitätsübungen, mit Kräftigungsübungen. Das heißt, da wird quasi der Rücken ein bisschen auf die Probe gestellt.
Genau, so könnte man es auch betrachten. Einfach andersrum konstruiert, ja.
Genau. Aber es ist nicht dazu da, um den Rücken zu stärken.
Genau, eigentlich nicht. Also man kann es vielleicht so machen, aber für mich wäre es ein relativ riskanter Ansatz, das so zu fahren.
Ist ganz lustig, jetzt habe ich dadurch quasi ein bisschen Bestätigung bekommen, dass ich nicht nur Zementsäcke aufheben kann, sondern dass mir das K3-Training echt im Rücken glücklicherweise keine Probleme bereitet und ich deswegen auch generell eher der Typ bin, der niedrige Trittfrequenzen gerne hat. Also für mich sind ganz hohe Frequenzen, 90 plus, wesentlich anstrengender als mit 60 bergauf zu fahren. Das habe ich irgendwie seit Ewigkeiten.
Er sagt ganz hoch und im nächsten Satz sagt er 90 plus.
Ja, es ist 80 Trittfrequenz ist für mich hoch und 90 ist extrem hoch.
Alles Ansichtssache, ja.
Richtig. Ich kann mich auch noch erinnern, meine ersten 24-Stunden-Rennen, Flo, weil wir unlängst eine Episode gemacht haben, unsere Anfänge im Ultracycling, da waren Jure Robic und Marco Balo dabei, die beiden Ikonen aus Slowenien. Und das war für mich immer so arg zu sehen oder so beeindruckend, wenn der Marco Balo so alle 5-6 Stunden oder so, wenn man da in der Gruppe gefahren ist, 24 Stunden lang auf dem Rundkurs, und dann hat er seinen Rücken gedehnt. Das heißt, er ist einfach aus dem Sattel gegangen, aufgestiegen, hat sich nach vorne durchgestreckt, dass du halt quasi mit der Hüfte irgendwie den Vorbau wahrscheinlich schon berührst oder so. Also das macht man intuitiv, wenn man Rückenschmerzen hat, dass man sich mal so durchstreckt. Aber der Marco Balo hat jetzt so eine Statur, er ist recht groß, er ist wirklich so eine Hühne am Radl und wenn sich der mal streckt neben dir, dann ist das wirklich eine coole Erscheinung. Das ist mir echt noch sehr lebendig in Erinnerung. Was haltest du von dieser Dehnungsübung am Rad zwischendurch mal, um das zu strecken und aufzulockern?
Ich finde es für den Rücken tatsächlich schwierig, einfach schon fahrtechnisch schwierig, für wenn ich mir jetzt vorstelle. Was ich halt immer mal wieder persönlich zum Beispiel mache, ist halt Schulterdehnen. Ja, einfach mal so den Unterarm zur Seite ausdrehen und sowas. Ich finde, sowas geht ja super gut halt mal unterwegs. Aber grundsätzlich das, was man unterwegs immer mal dehnen kann oder mal ausschütteln kann, klar, also wenn es die Gegebenheiten gerade hergeben, auf jeden Fall machen, meiner Meinung nach, weil im Grunde alles, was du irgendwie an zusätzlicher Bewegung, an abwechslungsreicher Bewegung auf dem Rad irgendwie einbaust, ist förderlich. Ja, weil, ja, gibt einfach wenig Sportarten, die so einen begrenzten Bewegungsradius haben wie jetzt das Radfahren.
Was kann man jetzt machen? Jetzt haben wir viel geredet von Prävention für den unteren Rücken. Was kann man jetzt akut machen? Also es ist ja irgendwie ganz, ganz komisch, dass oft ist es so, man sitzt so vorgebeugt am Fahrrad, meistens ist der untere Rücken ein bisschen eingerundet, dann steigt man runter vom Rad, dehnt sie einmal durch und sobald man liegt, was viele dann sofort wieder machen, Beine hoch und dann hat man eigentlich genau wieder die gleiche Rundung am unteren Rücken wie am Rad.
Ja, also ich weiß nicht, wenn man jetzt richtig über Rückenleiden ja spricht, dann merkt man das ja auch, dass das auf dem Rücken liegen eigentlich wehtut. Also man kann dann schlecht im Bett auch auf dem Rücken liegen, sondern legt sich eher in die Embryonalstellung irgendwie auf die Seite, weil es da eigentlich alles reinzieht. Und tatsächlich ist so dieses Triggern, diese Akupressur schon extrem gut, auch nach dem Radfahren, um tatsächlich einfach mal diese Spannung da rauszukriegen, dass es halt wirklich locker wird, weil auch das manchmal ein bisschen schmerzhaft sein kann, wenn du vom Rad steigst und du eigentlich schon zu bist und dich dann dehnen sollst. Ja, also dieses Oberkörper durchstrecken ist ja auch dann nicht immer angenehm. Ja, und dann ist tatsächlich auch wieder so dieses Triggern, das kann man halt ein bisschen leicht machen, locker machen, eine extrem gute Sache, um halt auch direkt die Durchblutung wieder im Rücken dann anzukurbeln, so nach einer Trainingsausfahrt dann zum Beispiel.
Gibt's irgendwelche speziellen Dehnübungen? Also jetzt habe ich zwar gerade gesagt, dass es mir kontraproduktiv erscheint, weil sie eigentlich, weil sie wieder den unteren Rücken einrundet, aber was ich trotzdem sehr gern mache, ist am Rücken liegen und dann das eine Bein irgendwie so im 90-Grad-Winkel übers andere und dann am Oberschenkel herziehen. Das hilft mir sehr, sehr viel. Also bei mir ist es so, dass das eine Bein bei mir ein bisschen verkürzt ist. Das heißt, wenn ich es im unteren Rücken spüre, dann spüre ich es immer in der linken Seite, in dieser Schaufel, in dieser Lendenwirbelschaufel. Und wenn ich das dann mache, dann spüre ich richtig, wie es sich lang zieht und das tut mir sehr gut.
Aber Flo, kurz noch, du bist sowieso ein echter Pro, weil du verfolgst halt den Lebensentwurf, wenn man nicht stehen muss, soll man immer sitzen und wenn man nicht sitzen muss, soll man immer liegen.
Aber das ist ja eine Radfahrerweisheit. Hat das nicht Erik Zabel schon gesagt damals?
Ja, genau, das ist ganz ein alter Radfahrerspruch, aber man muss sagen, die Radfahrprofis haben halt keinen 8-Stunden Bürojob und ich bin dann schon ganz froh, wenn ich dann manchmal nicht sitze, weil sitzen ist ja das neue Rauchen. Ist ja nicht so gesund, wenn man da den ganzen Tag nur rumsitzt.
Stimmt. Nee, es ist sehr gut. Für mich ist das sehr gut, was du gerade gesagt hast, Flo. Ja, also weil was du beschrieben hast, die Übung, die du beschrieben hast, heißt ja, du dehnst eigentlich deine Gesäßmuskulatur. Ja, was du eigentlich machst, ist vor allem Gesäßdehnen, aber du merkst, wie es dir in den Rücken zieht. Ne? Und das ist genau das, warum die Gesäßmuskulatur zum Beispiel so wichtig ist, weil die ein absolutes Bindeglied in unserem Körper ist. Ja, weil die verbindet eigentlich unsere Beine, die unteren Extremitäten mit dem Rest unseres Körpers. Ja, und entsprechend krass ist das eigentlich, wenn wir dort ein Defizit haben. Sei das, dass die zu schwach ist, die Gesäßmuskulatur, oder sei es wie jetzt bei dir, dass die so verspannt ist nach dem Fahren, weil zum Beispiel halt zwei unterschiedlich lange Beinlängen bedeutet, dass eine Seite permanent angespannt ist. Ja. Und deshalb spürst du diesen Effekt auch so sehr auf den Rücken. Und da kann man halt dann gut sehen, wie eigentlich so Dehnungsübungen auch von Person zu Person so ein bisschen anders wahrgenommen werden, weil eben alles über ein fasziales Netz bei uns verknüpft ist. Das heißt, du willst eigentlich das Gesäß dehnen, du spürst es aber vor allem im Rücken, weil quasi dein Gesäßmuskel am Rückenmuskel wiederum zieht. Ja? Jemand anderes, der diese Übung macht, spürt es vielleicht tatsächlich viel mehr im Gesäß, wo eigentlich die Dehnungsspannung aufgebaut wird, weil eben der Zug am Rücken gar nicht so prominent ist, weil der Rücken halt locker ist. Aber deshalb, also gerade diese Übungen, die du dort beschrieben hast, piriformis dehnen, kleinen mittleren Gesäßmuskel dehnen, großen Gesäßmuskel dehnen, das sind absolute Kernbestandteile in einem Flexibility-Programm für einen Radsport.
Wie war jetzt für dich das letzte Jahr? Also so quasi, was ist da passiert oder welche Verletzungen hast du erlitten und inwiefern hast du das jetzt alles auskurieren können? Aber es scheint ja wieder wirklich gut zu gehen, wenn du jetzt schon wieder aufs neue Radl wartest und dran denkst.
Ja, nee, ich bin soweit eigentlich wieder fit. Genau, ich wurde Anfang des Jahres nicht. Im Mai hat mich leider eine Autofahrerin erwischt und ist ziemlich böse seitlich in mich reingefahren. Und genau, deshalb musste ich meine Saison im Grunde genommen absagen. Das war tatsächlich die Probefahrt. Also ich hatte mein Rad voll bepackt und wäre am nächsten Tag zur Mittelgebirge Classic angereist. Und mein erster Gedanke war tatsächlich auch nach dem Sturz so, oh, vielleicht kann ich ja doch noch mitfahren, als ich festgestellt habe, dass mein Schlüsselbein nicht gebrochen ist. Wo ich dann spätestens hätte eigentlich merken müssen, dass ich anscheinend schon unter Schock stand, weil es ist natürlich utopisch gewesen, dass ich 2 Tage später irgendwie auf dem Rad gesessen hätte. Genau, aber deshalb war mein Sommer eher davon geprägt, auch Prellungen im Gesicht, an der Schulter, Brustkorb, Rücken, alles wieder wegzukriegen. Und ja, deshalb tatsächlich bei mir ein sehr großer Fokus dieses Jahr der Saison auf Mobility, Flexibility und überhaupt erstmal wieder Verspannungen lösen, aus dem Körper rauskriegen, weil das eben eine Reaktion vom Körper auf so einen Unfall vor allem auch ist, ne? Weil das ist ja was total plötzlich kommt. Also dein Körper kann eigentlich nicht groß sich reagieren. Das ist was anderes, als wenn du jetzt mit dem Mountainbike eine Abfahrt machst und feststellst, oh, das wird eng. Du weißt eigentlich ja, was passiert, was auf dich zukommt. Wohingegen so ein Verkehrsunfall, der kommt halt absolut aus dem Nichts. Und entsprechend ist es so ein richtiger Schockmoment halt für den Körper. Und dieser Schock, den merkt man tatsächlich danach. Also ich habe das ganz prominent gemerkt, als ich dann wieder angefangen habe, so ein bisschen laufen zu gehen, dass zum Beispiel der untere Rücken beim Laufen sofort komplett dicht gemacht hat. Einfach durch diese Erschütterung und quasi du hast noch diese Prellung ein bisschen in dir, kannst dich aber eigentlich schon ganz gut bewegen, aber der Körper hat so eine totale Abwehrreaktion. Ne? Also sobald der quasi merkt, oh, hier ist Erschütterung, hier besteht wieder jetzt eine gewisse Gefahr für meine Wirbelsäule, für meinen Wirbelkanal, dann macht er sofort alles dicht. Und da war das jetzt für mich eine große Hilfe halt auch so durch diese Akupressur aus dieser Schonhaltung, sage ich mal, wieder rauszukommen, um tatsächlich mobil zu sein, um wieder normal laufen gehen zu können, normal Radfahren zu gehen. Ne? Und das ist halt so der Prozess, der ein bisschen länger dauert. Aber genau, jetzt geht's alles wieder ganz gut und ich bin schon für nächstes Jahr angemeldet, auf jeden Fall für die Mittelgebirge Classic. Ich kann es jetzt nochmal wiederholen.
Ich kann das auch bestätigen. Ich habe noch vielen, vielen, vielen Schulterluxationen auf meiner rechten Seite. Dann tatsächlich einmal eine Operation gehabt. Seitdem ist es perfekt wieder stabil. Nur es war wirklich ein monatelanger Prozess oder es hat ewig lang gedauert, bis man einfach diese angelernte Schonhaltung wieder abbaut, weil natürlich, wenn du da ganz oft die Schulter auskegelst, dann versuchst du das zu vermeiden, du wirst einseitig und es bleibt da dann halt wirklich sehr lang. Du musst echt vor allem im Kopf dran arbeiten, die Muster, die du dir eingeübt hast, wieder wegzubringen. Das ist auch so ein Prozess, den man auf keinen Fall unterschätzen darf, ja. Weil oft ist es dann körperlich theoretisch wieder in Ordnung, aber du hast dir das so angeübt, dass du weiterhin in der falschen Position bleibst.
Ja, und dann sind wir wieder bei dieser kinetischen Kette. Ne? Eine falsche Position breitet sich halt aus und verändert halt insgesamt einfach das Körperbild. Und deshalb ist es wichtig, tatsächlich sich da ja viel Zeit für sich selbst zu nehmen und auch mit sich selbst geduldig zu sein.
Ich glaube, das ist eigentlich der perfekte Abschluss. Flo, was sagst du dazu als der immer die Abmoderation so perfekt macht?
Ja, fast. Ich mache die Abmoderation. Wir haben jetzt ein Riesenfass aufgemacht und haben eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt. Falls da draußen jemand mehr wissen will, lest dem Stefan sein Buch nach, hört's ab nächsten Monat in Stefans Podcast nach. Da werdet fündig und vielleicht mehr zu dem Thema hören. Wir sind eben zeitlich begrenzt. Wir kennen das nicht alles. Wir können auch nicht, falls jetzt jemand beleidigt ist, weil wir genau sein oder ihr spezielles Leiden nicht behandelt haben. Das können wir nicht leisten. dafür gibt es in Stefan sein Buch.
Genau, und da möchte ich noch mal kurz einhaken. Stefan, du hast mir mal erlaubt, gell, dass wenn jemand auf meiner Website auf ultracyclingshop.com dein Buch bestellt oder eines oder vielleicht sogar beide von deinen Büchern, die es bei mir zu bestellen gibt, ich darf unterschreiben. Das heißt, ich darf mit meinem Namen unterschreiben, obwohl es dein Buch ist, aber ich mache dann immer eine nette, motivierende Widmung und habe von dir den Segen dazu.
Du darfst weiterhin mein Buch als deine Autogrammkarte benutzen. Und falls der Flo unterschreiben möchte, darf er das auch, nicht nur du.
Ja, cool. Also Ultracycling und Bikepacking, ich muss wirklich sagen, wir haben schon so oft bei dir Nachschub angefordert. Das ist nach wie vor ein Dauerbrenner bei den Vorträgen. Und jetzt vor Weihnachten nochmal wieder einige Bestellungen reinkriegt. Also bin echt begeistert und möchte, glaube ich, im Namen von vielen an dich jetzt nochmal Danke sagen, dass es das Buch jetzt gibt, dass man da sehr viel daraus lernen kann und dass es halt mit den Triggerpunkten im Radsport jetzt noch den zweiten Teil dazu sozusagen gibt, der wirklich sehr, sehr nützlich ist.
Super, vielen, vielen Dank.
Ja, danke. Danke fürs Kommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Frohe Weihnachten und ja, viel Glück und Erfolg in deiner nächsten Saison bei der Revanche, bei der Mittelgebirgsklassik.
Danke euch, ciao.
Podcast-Werkstatt.